Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Branchennetzwerks Möbelfertigung, der Podcast für die Möbelindustrie und ihre Zulieferer. Ich freue mich heute auf ein tolles Thema, die Spinlines-Produktfamilie von Hettich. Meine Gesprächspartner zu dieser wegweisenden Beschlagsentwicklung sind Michael Lehmkuhl und Daniel Rehage von Hettich. Mein Name ist Sebastian Hahn, ich bin Redakteur im B2B-Netzwerk Möbelfertigung. Hallo Michael, hallo Daniel. Schön, dass ich mich mit euch austauschen darf.
Hallo Sebastian.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können.
Sehr schön. Michael Lehmkuhl ist Geschäftsführer in der Gruppensteuerung der Hettich-Gruppe am Standort Kirchlengern und war zuvor der Leiter für Forschung und Entwicklung. Daniel Rehage ist Innovationsmanager bei Hettich. Also genau die richtigen Leute für das heutige Thema, die Spinlines-Produktfamilie von Hettich. Der Firmenspin war schon 2023 und dann auch nochmal 2025 das große Gesprächsthema auf der Interzum. Daniel, kannst du das Produkt einmal ein bisschen erklären?
Ja, sehr gerne. Also aus Beschlagsicht würde man das als Drehschwenkbeschlag bezeichnen, also ein sehr technischer Begriff. Für uns ist es aber viel mehr. Für uns ist es wirklich die Möglichkeit, Möbel zu transformieren, Zustände zu wechseln, von einem Nutzungsszenario zum nächsten zu wandeln. Und das machen wir durch eine Bewegung, die ein Schwenken und ein Herausfahren kombinieren.
Und die ganze Produktserie Spinlines, hat die so eine Grundphilosophie, die man benennen könnte?
Ja, die Grundphilosophie ist tatsächlich die Transformation, also die Wandlung. Und das kann man eigentlich ganz schön daran beschreiben, dass wir einmal im Möbelkorpus uns mit dem Thema der Organisation beschäftigt haben. Da geht es also darum, den Stauraum zu wandeln. Dann haben wir das etwas größer gemacht, haben dann quasi aus dem Stauraum heraus angefangen, wirklich Möbelteile, ganze Möbel zu wandeln, zu transformieren. Und dann sind wir sprichwörtlich aus dem Möbel rausgesprungen in den Raum und nutzen heute diese Bewegungsform, um Teile eines Raumes zu transformieren.
Ich würde noch ergänzen, es geht wirklich um eine funktionale Vorwärtsintegration. Also wirklich, dass dieser Beschlag auch Möbel verändert und, wie Daniel gerade schon sagte, in der Konsequenz auch wirklich den Raum verändert. Und es geht da auch für eine Überlagerung der Funktion. Wenn man in Scharnier- und Schubkastenbewegungen sich heute ansieht, machen wir das gleichzeitig. Und wichtig ist dabei, Menschen lieben ja Bewegungen, die sie nicht nachvollziehen können. Aber sie überlegen dann, was sie dann machen sollen. Und dann entsteht auch Begeisterung. Und das ist das, wie du es gerade sagtest, das auf der Interzoom uns auch wirklich stark zurückgespiegelt wurde.
Ja, es ist so ein bisschen magisch. Das kann man schon so sagen, wenn man es das erste Mal sieht.
Genau. Dieses bisschen magisch, das ist ja genau das, was es ja zu erreichen gilt. Auch in einer Welt, die ja häufig total langweilig ist, wo wenig neue Dinge dann passieren, die man haptisch auch berühren kann, außer vielleicht auf seinem Smartphone. Und viele haben uns zurückgespiegelt, dass es nicht nur ein bisschen magisch ist, sondern dass viel Magie dahinter steht, insbesondere wenn man es dann wirklich in der Anwendung sieht.
Genau, und wir haben jetzt gerade das schon angerissen, dass Firmenspin zwar das große Ding war 2023 auf der Interzum. Es ist auch so ein bisschen das, was hängen geblieben ist später, aber es war ja weder das erste Produkt dieser Spinline-Familie, noch ist es das letzte. Womit fing es denn an und was war da eigentlich der Gedanke oder wie war die Entwicklung dorthin eigentlich?
Das ist für uns auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wie ist die Geschichte eigentlich gewesen zu dieser Produktlösung? Und letztendlich war es eine Unternehmensentscheidung. Es gab einen Mitarbeiter, der hat sie damals in die Ferne gezogen. Die Ferne hieß raus aus Ostwestfalen, raus aus dem R&D-Innovationsbereich hier in Kirchlengern, gemeinsam mit Familie, Frau, woanders hin. War ein ganz wichtiger Mitarbeiter und ich freue mich, dass Daniel immer noch bei uns ist. Und er hatte immer schon Gutes geschickt für das ganze Thema Innovation. Und er hat einen Auftrag damals mitgekriegt. Er soll ein Innovationsteam gründen, was außerhalb der geschlossenen Organisation vorangeht. Damals, das war 2014, 15, da hat uns es nicht geleitet, in die Start-up-Szene zu gehen. Ich meine, man muss nicht in Silicon Valley gehen, um neue Dinge zu erfinden. Also es muss nicht jeder ein Start-up in Berlin gründen, sondern das unterschätzte Potenzial in Deutschland liegt wirklich überall. Wir haben richtig gute Menschen in Deutschland an verschiedensten Stellen. Und das ist für uns die Wirfinder-Geschichte. Wirfinder war nachher der Name dieser Gruppe, die sich da beschäftigt hat. Und das war damals eine Kooperation mit einem Innovationslehrstuhl, wo wir uns über Organisationsentwicklung an der TU Chemnitz ausgetauscht haben. Was völlig anderes, eigentlich ein Weg, den man so gar nicht beschreitet. Und super Studenten an der TU, viel Potenzial. Und was dann noch da rauskam, was man bei Chemnitz wissen muss, ist es eine, aus der Historie haben sie sehr viele gut ausgebildete Ingenieure. Was machen die jetzt alle? Viele sind in Rente. Und was dort in Chemnitz gemacht wird, was man an vielen Stellen wiederfindet, ist, dass es Seniorenkollege gibt. Hatte ich vorher auch noch nichts von gehört, war mir so aus meiner Stadt jetzt so nicht bekannt. Aber das Seniorenkolleg fand im größten Hörsaal statt, hat über 1000 eingeschriebene Studierende, die im Rentenalter sich befinden, und hatte eine total überregionale Bedeutung. Und das war damals die Idee, wo wir dann gesagt haben, Anfang 2016 war es, da müssen wir doch irgendwas raus machen. Wenn so viel Kompetenz an einem Ort ist, mit so viel Wissen, dass wir daraus was generieren können. Und das hat Daniel dann damals in die Hand genommen. Wir vom Management haben das unterstützt und ja, daraus ist dann eine tolle Geschichte geworden. Aber ich glaube, Daniel, da kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu sagen, wie das damals dann wirklich in die Umsetzung gekommen ist.
Ja, das war schon eine extrem spannende Zeit und es wird auch ein Beleg dafür, dass man vieles überlegen, vieles planen kann. Am Ende muss man aber auch offen sein für Dinge, die einem begegnen. Dass dieses Innovationsteam schlussendlich zu 80-90% aus Senioren bestehen würde, hatten wir zu Beginn auch nicht vor Augen. Und ich erinnere noch den Augenblick, als ich das dann wirklich pitchen konnte, das Thema im Seniorenkolleg, Situation Audimax der TU Chemnitz, 800 Senioren. Also ich darf das, glaube ich, sagen. Ich habe in eine graue Wand geguckt und hatte dann wirklich die Möglichkeit, dieses Thema dort vorzustellen. Und ja, wir waren eigentlich überwältigt, wie viel dann auch ad hoc gesagt haben, oh, finden wir spannend, würden wir gerne mitmachen. Und es war wirklich die volle Breite von, ich habe immer schon gerne getüftelt, bis hin zu, meine Frau hat mich geschickt, ich sitze zu Hause rum und langweile mich. Hatten wir also alle mit dabei und wirklich auch von, ich sag mal, Frührentner, Anfang 60 bis hin zu, ist jetzt schon fast 10 Jahre her, dass wir gestartet sind, der zum damaligen Zeitpunkt schon 77 war und heute immer noch dabei ist, wenn ich das so sagen darf. Also unheimlich spannend, ne? Also ein ganz tolles Team.
Und, das heißt, ganz kurz als Anfang, dieser Think Tank, den Sie da quasi aufgebaut haben, der existiert also auch noch und mit dem sind Sie immer noch im Austausch?
Richtig, genau. Also wir haben das so ein bisschen auch über die Jahre angepasst, jetzt auch nochmal etwas reduziert, aber das Team in Chemnitz gibt es immer noch. Richtig, genau.
Cool. Und das gehört auch zum Teil der Kultur bei Hettich, also diese Offenheit dafür, Dinge aufzunehmen. Und es ist total ungewöhnlich gewesen und wir waren an ein paar Stellen auch ein wenig überfordert, damals vor 10 Jahren, weil man auf einmal ganz andere Verträge geschlossen hat mit Menschen, die dann auch Dinge entwickeln, die an Innovationsprojekten beteiligt sind, die mit einem Herzblut arbeiten. Und das zeigt, was wir auch in der Lage sind, wenn wir uns häufig beklagen, wo ist es eigentlich, wo geht's vorwärts? Ja, wir haben das alles in uns. Wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, können echt unglaubliche Dinge entstehen. Und das war damals für uns auch ein kultureller Booster, muss man ganz klar sagen. Auch wenn es sich so anhört, ach, das sind gar nicht die jungen Hippen, die da irgendwo in Berlin im Startup sitzen oder sonst wo in Amsterdam, sondern auf einer ganz anderen Ebene, aber mit einer Mega-Power dahinter. Und da wussten wir ja noch gar nicht, was wir machen wollen.
Das ist eine klasse Geschichte, auf jeden Fall. Das kann man ja anders sagen. Das ist wirklich gut. Und dann ist also dieser, nach dem Comfort-Spin, der Fern-Spin ist dann ebenfalls auf die gleiche Art und Weise entwickelt worden oder weiterentwickelt worden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht dürfen wir noch einen Schritt zurückgeben. Wie ist der Comfort-Spin eigentlich entstanden? Das war ja so wirklich die Keimzelle. Auch das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Also wir sind im April 2016, hatten wir quasi das erste Treffen noch organisiert von der TU Chemnitz, auch in den Räumlichkeiten der TU Chemnitz. Und dann hat es Michael ja schon angedeutet, hatten wir halt ganz viele Fragen. Wo finden wir die Räumlichkeiten? Wie sieht die vertragliche Bindung aus? Wie geht es vielleicht mit möglichen Schutzrechten weiter? Und sind dann am Ende doch recht hemdsärmlich gestartet mit einer Aufwandsentschädigung für die, damals waren es auch noch Damen und Herren, heute sind es leider nur noch Herren, sind wir gestartet, hatten dann den ersten Workshop. Und eine ganz große Frage war natürlich, ja, und was machen wir jetzt? Und um das so ein bisschen auch uns dem Thema zu nähern, haben wir dann im Prinzip aus einem Geschäftsbereich von Hettich einfach eine Aufgabe mitgenommen. Also eine konkrete Aufgabe, die es gab, war eine relativ breite Aufgabe. Es ging um die Organisation von Kühlgeräten, also aus unserem Geschäftsfeld der weißen Ware, White Goods. Und das kann vielleicht jeder nachvollziehen, dass im Kühlschrank vieles schon gut organisiert ist, aber das Thema Erreichbarkeit, Glasboden, hat jeder sofort das Bild vor Augen. Ich finde irgendwie nach 4 Wochen das Pesto-Glas und es ist natürlich nicht mehr gut. Oder der Joghurt, der andere Farben bekommen hat. So hat man sofort ein sehr griffiges Thema, wo sich jeder auch wiedergefunden hat. Und dann ist tatsächlich im zweiten Workshop schon die Idee für den Comfort-Spin entstanden, dass man sagt, also man muss eigentlich den Glasboden, den muss man transformieren. Man muss das hinten nach vorne holen, ohne jetzt wirklich große Schubkästen rein und raus zu ziehen, das, was im oberen Bereich des Kühlgeräts ja sowieso nicht gut funktioniert. Und dann sind wir dann ganz früh auch mit den ersten Gedanken in diese Richtung gestartet. Das war also tatsächlich wirklich gleich im zweiten Workshop-Termin.
Ich denke sofort an durch die Generation vererbte Ketchupflaschen. Ja, die ist, glaube ich, ein Thema, wo jeder ein Bild im Kopf hat. Ja. Ja. Das ist richtig.
Ja, also ist Nutzen. Ist wirklich ein richtiger Nutzen hinter. Das ist dann immer der Key auch für solche Themen, warum die dann halt sich auch fortsetzen können.
Ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, das war auch für Hettich extrem spannend, weil wir diese sehr ausgeprägte Endkundenperspektive eingenommen hatten. Die Freiheit hatten wir jetzt dort vor Ort. Es gab dort keine Fertigungszwänge, sodass wir wirklich sagen konnten, also was ist der wirkliche Nutzen? Und haben dann auch sehr früh angefangen, Prototypen zu validieren, sind also in Haushalte in Chemnitz gegangen, haben dort die ersten Prototypen eingebaut, haben uns das Feedback eingeholt. Und dann hat das eigentlich für uns heute immer noch eine erstaunliche Reise angetreten. Und ich glaube, nach einem Dreivierteljahr waren wir das erste Mal im Fernsehen mit dem Thema. Es hat sehr breites Kundeninteresse auch hervorgerufen. Und dann haben wir einfach richtig Fahrt aufgenommen mit der Möglichkeit, Innenräume zu transformieren. Und Sebastian, du hattest gefragt, wie kam es dann zum Fernspin? Es war eigentlich dann eine konsequente Weiterentwicklung. Wir haben am Ende einfach den Comfort-Spin genommen und haben eine Kiste draufgestellt und gesagt, oh wow, das ist ja auch irgendwie cool. Und haben dann geschaut, wie lässt sich da mehr rausmachen. Also durchaus war da auch immer sehr, sehr viel Hands-on mit dabei.
Wie ist jetzt die Verbreitung vom Comfort-Spin? Ich meine, er ist jetzt dann ja eine Weile im Grunde schon verfügbar. Wie und wo hat er sich durchgesetzt?
Ja, das Durchsetzen, es war damals eine ganz spannende Sache. Wir hatten damals auch relativ schnell Kunden und wir haben gerade die IFA jetzt wieder im Herbst in Berlin und dort hat damals ein größerer skandinavischer weiße Warehersteller entsprechend dieses Produkt präsentiert und ist damit verdammt durch die Decke gegangen, so dass die angenommenen Mengen absolut übertroffen worden sind. Und aktuell läuft wieder die IFA, das ist ja auch mal der Platz, wo wir auch immer tolle Dinge jetzt wieder präsentieren können, gemeinsam mit unseren Kunden. Und das war damals der Auftakt. Und danach kam dann auf einmal, kam so eine kleine Delle rein. Und dann muss man ganz klar sagen, was passiert in dieser aktuellen Welt? Und wir sind hier gerade in einem Podcast. Ja, ist jetzt nicht das proaktivste Medium, aber TikTok war damals ein durchschlagender Erfolg. Und es gab zwei TikToker, die nahezu parallel, global gesehen, den Comfort-Spin entdeckt haben, mit dem Kunden zusammen damals. Da war gar nicht klar, wie das kam. Und auf einmal ging die Nachfrage massiv nach oben. Und dann kommen natürlich auch andere Firmen, die eher globalere Netzwerke haben, große Möbelhäuser, die dann diese Produkte mit aufgenommen haben. Und war es dann nicht mehr aufzuhalten. Also wir kamen mit dem Produzieren letztendlich nicht mehr hinterher, weil es in der Masse verfügbar war. Das war der eine Punkt. Wirklich in der Masse verfügbar. Und auf der anderen Seite kamen hochwertige weiße Ware Gerätehersteller, die gesagt haben, ja, gut, ihr habt das jetzt aus Kunststoff gemacht, sozusagen zum Nachrüsten, aber ich bin im Premium-Bereich unterwegs. Bei mir ist es der Glasboden, der sich dreht. So, dass in der Erstausstattung wirklich in einem wirklich hochwertigen Design diese Elemente auch zu finden sind. Also sowohl im Premium-Bereich wirklich hochwertig, bis hin zur Fläche, wo es für jedermann ist. Und der Comfort-Spin, super einsetzbar auch zum Kaffeemaschinen drehen, dann kommt man viel besser dran zum Wasser nachfüllen, zum Reinigen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten dafür. Und das war damals diese Nachfrage, die sehr stark durch die sozialen Medien getrieben worden ist.
Ja, ein traumhaftes Produkt für jeden Upseller im Grunde auch. Ne? Es lässt sich ja kaum etwas so schön, so eindrucksvoll einfach vorzeigen.
Ja, und letztendlich so war die Story damals auch. Und da kamen ja viele, die sagten dann auch, ah, ich verliere Stauraum und so weiter. Aber letztendlich geht es ja immer nur um Effizienz. Und wenn ich alles im Zugriff habe, bin ich deutlich effizienter. Und diese Testballons, die dann alle gelaufen sind und wo man dann auf einmal gesehen hat, wie sich der eine mit dem anderen gebettelt hat um das beste Video, das war einfach total spektakulär. Und ehrlicherweise muss man da sagen, ja, wir kommen aus der Beschlagswelt. Da haben wir verdammt viel gelernt über das Marketing, über digitalere Geschäftsmodelle, die auch dahinter funktionieren. Das Schöne ist, wir brauchen nichts dafür tun, sondern die Menschen fanden das Produkt, ich sag's mal ganz platt, so toll, dass die es alle von selber gemacht haben und uns letztendlich geholfen haben. Und das war damals letztendlich der durchdringende, durchschlagende Erfolg. Und nach wie vor können wir sagen, es hält an.
Sehr schön, das freut mich. Ja, TikTok wird, glaube ich, nach wie vor stark unterschätzt, so von wegen, das würden nur Jugendliche benutzen. Und dabei vergisst man schnell, dass die Leute jetzt auch so langsam auf die 30 zugehen, die diese jugendlichen Benutzer von TikTok sind. Ja, klar.
Ja, absolut. Es gab die Facebook, es gibt die Instagram-Welt und es gibt auch die TikTok-Welt. Und das dürfen wir alle nicht unterschätzen. Und gerade in Branchen, die doch etwas tradierter sind, sollten wir uns immer öffnen für was Neues.
Ja, man muss ja auch da berücksichtigen, es findet ja auch so ein Zielgruppentransfer statt. Also wir hatten tatsächlich dann auch wirklich Endkunden, die uns in Kommentaren geschrieben haben, oh, ich fand es super, ich habe es meiner Oma auch zu Weihnachten geschenkt. Ne, also auf TikTok gesehen und es ist dann trotzdem bei der Oma im Kühlschrank gelandet. Ne? Wenn dann auch über einen indirekten Weg. Das ist ja auch etwas, was man durchaus versuchen kann zu triggern.
Hauptsache es landet im Kühlschrank.
Absolut.
Und dann ist ja aber eine Frage, vor allem dann später beim Fernspin, würde ich sagen. Da ist der Erklärungsbedarf und vor allem auch der Einbaubedarf an Expertise ja ungleich höher. Ist das denn ähnlich gut gelaufen oder braucht es da mehr in Richtung Schulung und okay, nach der ersten Begeisterung die Leute nochmal in einem zweiten Schritt richtig abholen, so könnt ihr das machen und so weiter?
Ich glaube, dass wir viele Learnings aus der Comfort-Spin-Entwicklung dort mitgenommen haben. Ein Stück weit haben wir auch noch die Freiheit genutzt, die wir dann in diesem Team in Chemnitz hatten, also gerade in der ersten Phase. Was uns auf alle Fälle unterstützt hat, ist, dass wir gar nicht sofort überlegt haben, wie müsste jetzt so ein Beschlag aussehen, welche technischen Merkmale müssen wir nutzen, sondern wir haben versucht, Technik bereitzustellen, mit dem man den Nutzen darstellen kann, sodass wir eigentlich relativ schnell schon Prototypen bauen konnten. Und ich habe in Erinnerung, dass wir sehr früh ausgewählten Kunden präsentiert haben, habe immer noch die Begeisterung der Kunden auch vor Augen für die Bewegung, für die Möglichkeit der Transformation und habe insgeheim ganz oft gedacht, wir haben eigentlich gar keine Idee, wie wir es technisch umsetzen können, weil das zu dem Zeitpunkt noch gar keine Relevanz hatte, weil wir vorrangig erstmal nur den Nutzen abfragen wollten. Hat Transformation im Möbelkontext eine Relevanz? Wie könnte Transformation aussehen? Wir hatten dann so Möglichkeiten, wir switchen zwischen der Küchenmaschine und der Bar. Ist das für die Küche relevant? Und die ganzen Sachen haben wir eigentlich alle vor Projektstart schon abgefragt und hatten, glaube ich, Michael, das darf ich sagen, für uns ein ganz gutes Gefühl dafür, was kann funktionieren. Vor allen Dingen, wenn wir dann später in die Vermarktung gehen. Und erst dann haben wir das Lastenheft zusammengeschrieben und haben das Projekt gestartet. Mhm. Und sind schlussendlich mit einer ganz anderen Technologie heute im Markt, wie die, mit der wir damals die Prototypen gebaut haben.
Was ich da gerne ergänzen würde, ist auch ein Thema, man hört es immer häufig, Fail fast, learn fast. Es wird häufig propagiert. Das haben wir auch ganz klar festgestellt, auch in der Transformation von Hettich. Wir haben in unserem Unternehmen eine intensive Netzwerkorganisation, die auch das ganze Thema agil für sich mitnimmt. Und wir versuchen über viele Disziplinen auf Augenhöhe zu sein, um genau diese Dinge voranzutreiben. Weil das Thema über die Wand werfen, das sind Zeiten der Vergangenheit. Und hier muss man dann sagen, wenn man dann genau an den Point of Sale kommt, man geht dann an den Kunden und man geht in die Gespräche, dann können wir es auch nicht mehr aus einer kleinen Organisation oder Ideenphase rausmachen, sondern dann geht es wirklich um interdisziplinäre Teams, die auf Augenhöhe vernünftig Dinge nach vorne bringen. Und da hat uns unsere Unternehmenskultur damals auch geholfen, genau diese Sachen nach vorne zu tragen und an ein Ziel zu glauben, dass das was richtig Cooles wird.
Insgesamt muss man sagen, wart ihr dann ja auch wirklich schnell. Wenn ich die Geschichte jetzt höre, von der Entwicklung bis zur Vorstellung, zur kompletten Marktreife innerhalb von 3 Jahren beim Comfortspin, ist ja nicht lang für etwas, was vorher noch nicht gemacht worden ist, wo man jetzt keine gute Referenz hat. Also Chapeau. Habt ihr mit der extremen Resonanz dann vor allem vor 2 Jahren auf den Fernspin irgendwie habt ihr damit gerechnet oder konnte man damit rechnen?
Das ist ja immer dieses, es gibt einen Kollegen, der sagte immer, man darf Hoffnung nicht mit Erwartungen verwechseln. Ja, gut, also gehofft haben wir das natürlich alle, dass es gut wird, weil wir schon, ich sag mal, relativ viel auch gemacht haben in Anwendergruppen, die jetzt nicht unbedingt in unserem vorherigen Kundenklientel sind und die Begeisterung immer groß war. Und von daher, ja, eine gewisse Erwartung war schon da, dass das Feedback hoch sein wird. Und letztendlich muss man ganz klar sagen, es ist übertroffen worden. Es war ja ein absolutes Highlight auch. Und wir hatten dann auch die Lebensdauertests während der Interzoom-Messe danach auch durch, weil die Produkte so häufig bewegt worden sind. Von daher, ja, absolut. Also Erwartung erfüllt, Begeisterung, ja, es hat uns dann überrannt. Und das muss man auch fairerweise sagen, darauf waren wir dann in dem Moment nicht komplett vorbereitet. Da mussten wir dann durchaus gucken, wo wir welche Projekte dann auch anschieben können, weil es geht dann ja um die Integration dieser Funktion auch in das Möbel. Und das ist dann nicht das klassische Kastenmöbel, sondern es müssen 1, 2, 3 Dinge ja auch leicht verändert berücksichtigt werden, damit man natürlich im Möbel nachher auch die Fugenbilder hinbekommt und all diese Dinge. Und die Konstruktion ist dann leicht anders. Und von daher hatten wir dann relativ viel zu tun, was uns aber Freude macht, weil nur so bekommen wir natürlich auch wieder neue, tolle, magische Dinge in die Möbel rein.
Hat sich der Fernspin denn seitdem verändert, nochmal irgendwie technisch oder weiterentwickelt?
Also ja, Punkt. Das ist natürlich so, dass wir, wenn wir mit, also Michael hat es vorhin gesagt, dass wir relativ früh rausgegangen sind mit dem Produkt auch, relativ früh auch mit ausgewählten Schlüsselkunden schon Validierungsprojekte durchgeführt haben. Immer mit der Idee, relativ früh gemeinsam mit den Kunden die Vorteile, aber auch die Nachteile herauszuarbeiten und die idealerweise natürlich zum Serienstart abzustellen. Das impliziert aber auch, dass man natürlich dann zum Serienstart unter Umständen gar nicht alles abgestellt hat. Aber das ist sicherlich auch ein neues Verständnis, immer zu gucken, was brauchen wir eigentlich im ersten Schritt, um gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu sein und dann bestimmte Merkmale im zweiten Schritt nachzuführen. Das heißt, es gibt jetzt eine ganze Palette an Themenfeldern, von denen wir glauben, die in der logischen Konsequenz noch kommen müssen, die man aber gar nicht zu Anfang braucht, um die Möglichkeit der Transformation im Möbel darzustellen. Am Ende ist es ja auch die Frage, welche Möglichkeiten haben unsere Kunden, all das heute schon in ihre Möbelkonstruktion aufzunehmen. Da hatten wir eingangs so ein bisschen drüber gesprochen. Wir wollen ja auch sicherlich unsere Kunden hier und da herausfordern, aber auch nicht überfordern. Und das ist ja auch ein Aspekt, der da so ein bisschen mitschwingt. Aber ich glaube, dass wir da noch einiges im Petto haben, was perspektivisch den Fernspin funktional erweitern wird und auch dann noch stärker Richtung Transformation führen wird.
Und das ist was, wenn wir was machen, dann machen wir es natürlich mit einer gewissen Zukunftsverantwortung. Wir hauen nicht den One-Shot raus, sondern wenn wir jetzt was machen, muss es eine Perspektive haben und die nächsten Schritte müssen gehen. Weil wir sind ein Erfolgsverstärker für jeden unserer Partner, für jeden unserer Kunden. Und nur gemeinsam im Rahmen von Kooperationen kann man sowas dann auch nach vorne treiben. Und da gehört eine hohe Verlässlichkeit zu. Und dieses Versprechen, dem wollen wir auch folgen, weil es geht letztendlich um all unsere Zukunft Und von daher werden wir da weiter dranbleiben und auch dieses Thema weiterentwickeln. Und da wird es was geben, wie Daniel schon sagte.
Ja, vielleicht, Sebastian, um das ein bisschen konkreter zu für die Podcast-Hörer auch zu fassen, weil neben blumigen Worten sind ja konkrete Dinge auch immer ganz spannend. Mhm. Ich glaube, dass wir im ersten, also als wir den Fernspin vorgestellt haben, hatten wir schon die Bewegung nahezu magisch realisiert. Es war aber völlig klar, dass zum Beispiel das Thema Beleuchtung etwas ist, was das Ganze nochmal sehr stark unterstreicht. Entsprechend haben wir jetzt an dem Thema Beleuchtung gearbeitet, also auch Strom in den Korpus hereinführen und haben jetzt auf der Interzum das erste Konzept für eine angetriebene Version gezeigt, dass ich also auf Knopfdruck dann Möbel transformieren kann. War ein früher Prototyp jetzt, aber das werden wir jetzt auch sehr konsequent weiterverfolgen und dann wird es zukünftig den Fernspin vermutlich auch angetrieben geben.
Okay. Da kann ich mir die Elektrifizierung auch sehr gut vorstellen. Wenn es dann auf Knopfdruck noch geht, ist es ja noch beeindruckender fast. Sehr schön. Bei solchen Produkten überraschen einen ja manchmal Kunden mit Ideen, die sie daraus entwickeln. Gab es da beim Fernspin oder schon beim Comfortspin irgendwas, wo ein Kunde sagte, Mensch, jetzt würde ich gerne noch das und das können? Ist da was passiert?
Absolut. Also ich gehe nochmal eins zurück auf den Comfortspin. Michael hat es vorhin schon gesagt, das haben wir leider nicht als Produkt realisieren können, aber es war relativ früh, dass Menschen angefangen haben, Kaffeemaschinen draufzustellen, so ein bisschen die Ränder rechts und links abgeschnitten haben, dass es alles passt. Da hatten wir doch ein spannendes Vorprojekt. Das ist immer noch was, von dem wir glauben, da kann man nochmal hinschauen. Hat uns dann aber auch überrascht, ne, weil das einfach eine andere Nutzung war, als wir sie antizipiert hatten. Und beim Fernspin war das eigentlich extrem spannend zu sehen, dass zum einen die Kunden sehr, sehr offen waren, auch Anwendungsmöglichkeiten von uns mit aufzunehmen. Wir haben uns natürlich über einen sehr langen Zeitraum mit sinnhaften Nutzungsmöglichkeiten beschäftigt, haben also unheimlich viel Animationen aufgebaut, VR-Anwendungen aufgebaut, dass man wirklich auch in Möglichkeiten eintauchen konnte. Das wurde also durchaus sehr offen von unseren Kunden aufgenommen. Das hat uns zum Teil sogar auch ein Stück weit überrascht. Dann gab es aber auch immer den sehr innovativen Kunden, der mit einer Idee dann an uns herangetreten ist, wo wir gesagt haben, wow, ja klar, so kann man es auch machen. Also was wir selber noch überhaupt gar nicht gedacht hatten. Und davon lebt das Thema auch. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit grundlegend für die Spinlines-Geschichte, dass wir halt versuchen wollen, Menschen anzustupsen. Mhm. Und natürlich total happy sind, wenn wir dann merken, oh wow, es wird aufgegriffen, es wird weitergedacht und es fließt auch zu uns zurück.
Letztendlich ist es ja der Punkt, wie entstehen eigentlich Ideen? Also früher haben wir immer gesagt, irgendeiner hat eine Idee und der hat eine tolle Idee umgesetzt. Aber in so einem Zeitalter, wo wir gerade sind, wo es ja fast alle Dinge gibt, da kann man Ideen ja häufig auch nur in Kooperation weiterentwickeln. Und man schmeißt was auf den Tisch, der Nächste denkt mit und hat irgendwelche abstrusen Ideen dabei, wieder neue. Man geht nach Hause, man bringt es wieder in die Produkte rein. Und ich glaube, das macht Innovationsbereiche der Zukunft auch aus, diese Offenheit mit Ideen umzugehen und die früh zu challengen, um die dann anzureichern und besser zu machen und diesen Circle immer wieder zu durchlaufen, dann haben solche Sachen auch wirklich eine Nachhaltigkeit, die dann sich festigt und wo was wirklich Gutes rauskommt. Mhm.
Dann, um die Reihe mal chronologisch komplett zu machen, kommen wir jetzt mal zum Room Spin. Und am besten könnt ihr das auch erklären, glaube ich.
Ja, wir kommen also aus dem Gerät, wir kommen in das Möbel und jetzt kommen wir in den Raum. Und letztendlich geht es darum, Räume auch lebendig werden zu lassen. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, warum ist es nur im Möbel relevant? Und wenn man mal auf die Bedürfnisse guckt, die uns gerade alle treiben, Bedürfnisse von Wohnen und Arbeiten, Bedürfnis von Schlafen und Arbeiten. Wir haben kleinformatige Räume, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Es geht in Zukunft ins CO2-neutrale Wohnen, das heißt weniger Quadratmeter, mehr Funktionen, kommt serielles Bauen, gibt es zukünftige Module, dann schließt sich ja an, da muss man ja auch adaptive Raumsysteme haben und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir in 24 das Thema mal angeteasert haben. Letztendlich haben wir es schon deutlich eher angeteasert. Und da ein kleiner Werbeblock für Messen in heutigen Zeiten. Ja, die sind wirklich gut, um fachkundiges Publikum mal Prototypen vorzuführen, um auch in so einem Rahmen erste Kontakte zu knüpfen, gerade für solche neuen Anwendungen, die dann ja nicht klassisch im Beschlagbereich sind, sondern wo wir dann eine ganz andere Stufe reingehen, nämlich in die Architektur und in die Gestaltung von Räumen. Und das war damals die OrgaTech 2022, wo wir den ersten Teaser mal gesetzt haben, um zu gucken, könnten wir damit unsere Familie, unsere Plattform auf ein anderes Niveau heben.
Ja, und Sebastian, du hattest vorhin gefragt, was habt ihr beim Fernspin noch vor? In letzter Konsequenz ist der Roomspin eigentlich eine Fortführung des Fernspins, weil er die ganzen Learnings mitgenommen hat und, darf ich glaube ich in der Runde sagen, dann auch die Begrenztheit des Möbels überwunden hat, weil natürlich aus der Möbelkonstruktion heraus bestimmte Dinge heute einfach gar nicht möglich sind, bis hin zu bestimmten Vermarktungsprozessen, obwohl vielleicht aus Nutzersicht bestimmte Transformationen total sinnhaft wären. Und das haben wir versucht mit dem Roomspin zu erreichen und haben dort auch relativ früh erkannt, dass es extrem hilfreich ist, einfach auch mit anderen Experten Menschen zu sprechen, sodass wir relativ früh Architekten mit ins Boot geholt haben. Wir haben also seit 2021 ein kleines studentisches Team an der Münster School of Architecture, also der Fachhochschule für Architektur in Münster, die eigentlich seitdem gemeinsam mit uns kontinuierlich an den Möglichkeiten des Roomspins arbeiten, also im Kontext Architektur sinnhafte Transformationsoptionen aufzuzeigen. Und super spannend war auch ein Baustein im Zuge der Entwicklung, eine Kooperation mit einer Architekturpsychologin. Würde man sagen, oh wow, das ist jetzt ja ziemlich abgefahren. Nach dem ersten Gespräch war uns klar, dass es hochrelevant ist, weil die eigentlich genau sagen konnte, was sind die Sachen, die angenommen werden bei einer Transformation, die Menschen sich auch aneignen und welche Sachen werden einfach abgelehnt, weil sie zu fremd sind, weil sie vielleicht dann doch zu magisch sind. Also das eine ist ja, dass ich stehe davor und bewundere es, das andere ist, ich nutze es nachhaltig. Und unser Ziel ist natürlich immer, neben spannenden Sachen auch die nachhaltige Nutzung in den Vordergrund zu stellen. Und da war diese Kooperation, dieser Schritt Richtung Architektur, der auch eine relativ logische Konsequenz ist, wenn ich vom Möbel in den Raum reingehe, das auch von Anfang an mit einzubinden.
Architekturpsychologin klingt spannend, ja. Im ersten Moment denkt man so ein bisschen an Feng Shui, aber ja, da steckt sicherlich eine Menge mehr dahinter, ja. Und ja, wenn du sagst, das war sehr befruchtend, das ist natürlich klasse. Hattest du, Michael, schon gesagt, also ihr denkt da im Grunde schon sehr in die Zukunft, also wie sich das Bauen auch verändern wird. Und dafür ist das Produkt eigentlich gedacht. Oder seht ihr jetzt schon große Chancen darin, den Roomspin zu platzieren?
Es ist ein Thema für die Zukunft. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückguckt, das hat sich in den letzten Jahren ja viel getan. Das Thema Tiny Houses, Small Living und all die Themen, wie sie auch heißen, haben wir schon mehrfach bespielt, wo man wirklich auf engstem Raum alle Modalitäten reinbringt. Und da ist es dann ein weiterer Ergänzungsstein, um diese Geschichte natürlich weiter fortzuschreiben. Denken wir nur an Räume. Nein, es gibt viele ganz andere Themen. Es geht darum, zum Beispiel, es geht um Büros, es geht um Schulen, wo man sagt, wir brauchen geordnete Sitzformationen und ansonsten stehen die Stühle immer überall und die Benches überall und mal muss eine Gruppenarbeit gemacht werden, mal muss eine Einzelarbeit gemacht werden und für solche Dinge ist so ein Roomspin wirklich dann auch geeignet und wir haben momentan durchaus sehr breites Feedback und das Schöne ist, wir haben es international und wenn man wirklich in diese ganzen Besucherströme dieser großen Gebäude reinguckt, wo viele, viele Menschen auf einem geringen Platz sind, wie verhalten die sich tagsüber, was brauchen die und was nutzen die, sind wir da in dem einen oder anderen Umfeld jetzt wirklich aktiv, um dort unseren Roomspin auch zu testen und ja, es gibt schon die ersten Anfragen und wirklich reellen Projekte, die wir auch umsetzen.
Okay, perfekt. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, ist auch hochinteressant, denn es gab ja nicht nur auf den Messen eben sehr großen Beifall. Und ich habe das tatsächlich, ich möchte das nochmal betonen, auf der Interzum 2023, das war, glaube ich, die erste Messe, die ich jemals erlebt habe, wo hinterher alle Leute gesagt haben, ja, war ganz gut. Das Beste war bei Hettich zu sehen. Und zwar völlig egal, wirklich aus welchem Bereich die eigentlich ursprünglich kam. Also man kann das nicht genug betonen. Die Inter zum 2023 war sehr, sehr, sehr Fernspin inspiriert hinterher. Ja. Aber das hat ja nicht nur da Besucher und Fachpresse begeistert, sondern hat auch einen Haufen Awards abgeräumt. Also die ganze Linie. Könnt ihr da einen Überblick von geben? Wisst ihr überhaupt noch, wie viele Awards ihr da gewonnen habt? Kann man die noch zählen?
Ja. Ja, ich glaube, ja, doch, das ist zählbar noch, aber wenn ich jetzt auch sagen müsste, es fällt mir schwer, aber natürlich fing es damals schon mit dem Comfort Spin an, da gab es auch einen IF Award in Gold und ich sag mal, wenn man da mit Google und Ferrari da nebeneinander steht und sagt, wow, das ist ja wirklich was und das ist ein Interieur für damals gewesen, für einen Kühlschrank und das zeigte schon, was dahinter steckt und was auch die Fachexperten in diesem Produkt gesehen haben. Und ja gut, bei Fernspin waren es natürlich vom Red Dot über alle anderen auch und das hat sich so fortgesetzt, aber letztendlich ist der Award ja nicht so wichtig. Der Award ist das, was nebenbei mitkommt. Wichtig sind die positiven Meldungen, insbesondere unserer Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da muss man ganz klar die Early Adapters dieser Branche auch mal hervorheben und sagen, ja, es gibt welche, die sagen, ich habe eine Idee, wie ich es umsetzen kann. Ich kann dadurch einen Mehrwert schaffen. Ich kann dadurch meine eigene Marke stärken, wenn ich sowas zeige. Und das war dann auch eine Freude, muss ich sagen, auf der Eurocucina im letzten Jahr, wo dann so viele internationale Hersteller auch den Fernspin gezeigt haben in einer Anwendung, wo man dann sagt, das macht einen noch stolzer als jetzt, sag ich mal, der einfache Award. Und das Tolle ist, wenn man jetzt guckt, wir kommen vom Comfortspin, Fernspin jetzt zum Roomspin. Und beim Roomspin waren wir auch auf der letzten Orgatech und auch da gab es sofort einen Architecture Office Award, Platz Nummer 1, wo da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil das ja nicht unsere Heimmesse eigentlich ist, sondern wo wir einfach mit neuen Ideen reinkommen wollten, wie auch das Office der Zukunft aussehen kann. Wir haben andere Materialien dort verarbeitet. Wir haben unsere Schubkastenplattform ausgeweitet auf andere Office-Anwendungen in Verbindung mit dem Roomspin. Und ja, dann muss man sagen, dann haut einen die Begeisterung mehr um. Und da würde ich mal sagen, diese begeisterten Kontakte, die kann ich nicht mehr zählen.
Sehr schön. Gut, jetzt sind wir im Grunde ja durch die aktuelle Spinline-Familie einmal durchgegangen. Es fangen an mit dem Innenraum des Kühlschranks, dann über das Möbel, dann zum Raum. Wo kommt als nächstes der Spin rein?
Das ist eine gute Frage. Das werden wir häufig auch intern gefragt, Richtung Innovation. Ja, was drehen wir denn als nächstes? Also ich glaube, dass wir aus dem Perspektive der Innovation ja an verschiedenen Themen arbeiten. Natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran, sorgfältig und sukzessive auch unsere Kernprodukte weiterzuentwickeln. Und was wir durch die Spinlines-Familie gelernt haben, ist, dass man natürlich immer auch die Technik mit im Blick hat. Am Ende müssen Produkte auch funktionieren. Aber es geht immer auch um die Frage, wie sehen Geschäftsmodelle aus, wie können Geschäftsmodelle zukünftig erweitert werden. Und die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, wollen wir in Zukunft auch auf vorhandene Hettich-Produkte übertragen, auf dem Wege auch die Zukunftsfähigkeit dieser Produkte gewähren und haben natürlich weiterhin auch Spaß an technischen Basteleien. Ich glaube, das zeichnet uns ja als Standort auch aus. Und ist auch ein Stück weit die Erwartungshaltung an uns, dass wir auch auf der nächsten Messe wieder was Spannendes hochhalten sollen, können und werden.
Und ergänzend würde ich da nochmal hinzugeben, auch wenn es sich nicht dreht, wir haben Plattformen generiert im Schubkastenbereich, wo wir Zukunftsfähigkeiten darstellen. Wir können heute mit unterschiedlichsten Auszugsführungstypen der unterschiedlichen Wertigkeiten und Kiloklassen unterschiedliche Schubkastensysteme also aufnehmen und den Nutzer dann zur Verfügung stellen, sodass er seine Designmöglichkeiten anpassen kann, dass er sich in der Wertigkeitspyramide wiederfinden kann. Und das sind schon Themen, wo wir auch im Innovationsumfeld ganz klar darauf setzen, dass wir diese Modularität und diese Zukunftsfähigkeit in all unseren Produktgruppen, genauso wie in der Spinlines-Familie, dann auch für die Zukunft vorhalten und dass man sich darauf verlassen kann, wenn ich heute die Entscheidung treffe, dann bin ich auch noch in 5, 8 Jahren richtig aufgestellt, weil ich kann mich anpassen.
Ich glaube, man kann so ein bisschen, nachdem ich das alles gehört habe, den Strich drunter ziehen, dass die Spinline-Familie deshalb gut funktioniert, weil sie ein tatsächliches Problem löst, weil man wirklich vom Kunden gedacht hat und das dann auch noch cool ist, die Problemlösung. Ich glaube, das könnte man eventuell so sagen, oder?
Ich würde es unterstreichen.
Das fasst das ziemlich gut zusammen. Also wenn man eine spannende, wir hatten es ja eingangs gesagt, nicht erwartbare magische Bewegung mit einer sinnhaften Funktion verknüpft kriegt, dann hat das schon ein gewisses Potenzial.
Dann, also ganz, ganz lieben Dank an euch, Michael und Daniel, dass ihr in dem Podcast hier dabei wart.
Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite. Also mir hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Absolut. Sehr schön. Und großer Dank natürlich auch wie immer an die Zuhörer des Podcasts. Vielen Dank. Und wenn auch Sie mal Teil dieses Podcasts sein möchten, dann kontaktieren Sie uns gerne im Team der Möbelfertigung. Wir kommen jetzt zum Ende. Und wenn Sie uns demnächst mal wieder sehen wollen, dann können Sie es gerne auch auf unseren Konferenzen tun. Die nächste Möglichkeit da ist am 7. und 8. Oktober die Surface in Motion in Leipzig. Und natürlich gibt es am 3. und 4. Dezember auch wieder die effiziente Möbelfertigung in der Praxis in Köln. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.